Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe, in der wir auch spannende Geschichten erzählen, die von Ernest Cole zum Beispiel, dem ersten schwarzen südafrikanischen Fotografen, dessen Werk fast 30 Jahre verschollen war, bis man 60.000 Negative in einem schwedischen Schließfach fand. Oder die Geschichte der antiken Sammlung Wallmoden, an der man wunderbar Restaurationstechniken des 18. Jahrhunderts studieren konnte, bis Ernst August von Hannover diese Sammlung der Öffentlichkeit entzog. Und wir folgen dem Werkleitsfestival ins Mansfelder Land. Zu DDR-Zeiten wurde dort Kupfer abgebaut. Heute ist es einer der ärmsten Landkreise in Deutschland. Ernest Cole war der erste schwarze Fotograf in Südafrika, der die Auswirkungen der Apartheid-Politik auf die schwarze Bevölkerung dokumentierte. Diese Aufnahmen wurden 1967 in dem Buch House of Bondage veröffentlicht. Damals lebte Cole schon in den USA und war wegen dieses Buches fortan verbannt aus seinem Heimatland. Sein Werk ist zu Unrecht relativ unbekannt, was mit einer unglaublichen Geschichte zu tun hat, die an die des Musikers Rodriguez aus dem Dokumentarfilm Searching for Sugar Man erinnert. Ein großes Glück daher, dass nun die Deutsche Börse Photography Foundation erstmals Bilder aus diesem Zyklus House of Bondage in Deutschland zeigt. Kuratiert hat die Ausstellung Annemarie Beckmann, mit der ich vor der Sendung gesprochen habe. Hallo und guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Was macht denn diese Fotografien von House of Bondage aus?
Das Werk von Ernest Cole, was ein House of Bondage zeigt, und das ist praktisch sein Lebenswerk, ist auf vielfältige Art und Weise außergewöhnlich. Es zeigt zum einen so umfassend und eindringlich, wie kaum ein anderer Fotograf das gezeigt hat, egal ob schwarz oder weiß, den Alltag der schwarzen Bevölkerung, ihre Lebenssituation unter dem weißen Apartheid-Regime in den 60er Jahren. Er hat dabei ganz systematisch die verschiedenen Lebensbereiche dokumentiert. Die Ausbildung, die Armut, das Gesundheitssystem, das Transportsystem, die Arbeiten in den Minen bis hin zu den Shebeens, den illegalen Kneipen, in denen die Schwarzen sich gerne aufgehalten haben. Er hat das mit 18 Jahren beschlossen, als er sich der Fotografie gewidmet hat, dass er eine Arbeit machen möchte, die die Weltöffentlichkeit, also eigentlich die Vereinten Nationen, aufmerksam macht auf diese Zustände. Und so hat er sich das vorgenommen und in jahrelanger Arbeit systematisch erfasst mit einer Bildsprache. Und das ist ebenfalls außergewöhnlich, die einerseits natürlich die eines selber Betroffenen ist. Er war ja schwarz. Jemanden, der emotional davon extrem berührt war, der wütend war, der verzweifelt war über die Ausweglosigkeit der Situation und gleichzeitig mit einer systematischen Arbeitsweise das erfasst wie ein Beweismaterial. Alle Aspekte, alle Kapitel angelegt, die er später auch in dem Buch veröffentlicht hat. Er hat dabei eine Bildsprache, die erstaunlich reif ist für einen jungen Autodidakten von Mitte 20. All das macht, glaube ich, diese Arbeit so besonders.
Ja, man spürt ja auch sofort die Kraft und die Unmittelbarkeit dieser Bilder. Und man denkt auch sofort an einen anderen südafrikanischen Fotografen, nämlich David Goldblatt, der viel, viel berühmter ist. Aber David Goldblatt war eben auch weiß. Und das ist vermutlich auch der Grund, weshalb ein Ernest Cole so unbekannt ist, oder?
Ja, also David Goldblatt ist natürlich auch ein ganz wichtiger Chronist. Der hat sich ein bisschen anderen Facetten gewidmet und als Weißer natürlich auch dem Leben der Weißen. Bei Cole ist es so, eigentlich ist er ja dann aus dem Land verschwunden, hat es geschafft, seine Negative mitzunehmen, hat ein Jahr später das Buch veröffentlicht und damit war sowohl das Buch als auch er als Person verbannt aus Südafrika. Also er hatte überhaupt keine Chance, in das Land zurückzukehren, ist dann auch im Exil gestorben.
Sie sind jetzt die Ersten, die seine Bilder in Deutschland zeigen. Erstaunlich, ja, über 30 Jahre nach seinem Tod. Wie kam es dazu und warum hat es vorher keiner gemacht?
Einer der Gründe, warum es vorher keiner gemacht hat, war eben, dass Cole Anfang der 70er Jahre die Fotografie aufgegeben hat. Eigentlich ist ihm sein Archiv aus den Händen geglitten. Ihm ist auch sein Leben aus den Händen geglitten. Er hat mehr oder minder auf der Straße gelebt Und niemand wusste, wo dieses Werk ist. Niemand wusste auch, wo Cole ist, bis man später von seinem Tod erfahren hat, 1990 in New York. Das heißt, es gab überhaupt kein Material, was weiter aufgearbeitet werden konnte, bis 2017 in einem Schließfach in Schweden, wo er auch zeitweise gelebt hatte, plötzlich dieses Archiv auftauchte, 60.000 Negative.
Das ist irre.
Das ist also total verrückt. Und man weiß bis heute nicht, wer die dort eingelagert hat, wie sie da hingekommen sind. Die dann an die Familie übergeben werden konnten. Und dann hat die Familie sich an Magnum-Fotos gewandt, obwohl Cole kein Magnum-Fotograf war. Und die haben dabei unterstützt, das systematisch zu scannen und das aufzuarbeiten und dann auch Aperture in New York dafür zu gewinnen, das Buch neu aufzulegen. Denn das Originalbuch war vergriffen. Also man konnte es über Antiquariate oder so noch bekommen, aber es ist eigentlich ausverkauft. Und deswegen ist das Buch neu aufgelegt worden. Und da entstand die Idee, jetzt haben wir die Möglichkeit, eine Ausstellung zu machen. Und also als Magnum diese Idee erwähnte, habe ich sofort gesagt, wir würden sehr gerne dabei sein. Und dann haben wir gemeinsam eben aus dem Buch diese Ausstellung konzipiert. Die Ausstellung folgt auch der Idee des Buches. Es sind Arbeiten aus allen 15 Kapiteln darin, wobei man sagen muss, es gab 15 Kapitel, die Cole konzipiert hat, aber nur 14 hat er ins Buch genommen. Und das Letzte, was wir auch jetzt in unserer Ausstellung erstmal zeigen, etwas Versöhnlichere, was Black Ingenuity heißt, wo es also auch ein bisschen um die kulturelle Identität der schwarzen Bevölkerung geht, um Tanzen, um Musik, auch um Sportveranstaltungen, war komplett auch angelegt. Cole hat ja auch die kompletten Texte geschrieben, alle Bildunterschriften und jedes Kapitel mit einem eigenen umfassenden Text begleitet. Also wir haben eine Zweistimmigkeit sozusagen dieser Arbeit. Und auch dieses Kapitel ist jetzt in der Ausstellung und in der neuen Ausgabe des Buches zu sehen.
Sie zeigen also House of Bondage. Sie haben gerade erzählt, 60.000 Negative sind vor 6 Jahren gefunden worden. Da ist natürlich noch viel, viel mehr drauf. Diese Geschichte erinnert mich wiederum an die von Vivian Meyer, eine Fotografin, die ja auch erst vor einigen Jahren posthum entdeckt worden ist, weil man irgendwie einen Koffer mit Negativen gefunden hat. Also da gibt es wahrscheinlich noch einen Schatz zu heben, oder, Frau Beckmann?
Das ist sehr interessant, dass Sie das sagen, weil wir Vivian Meyer letztes Jahr gezeigt haben in der umfassenden Ausstellung bei uns. Und tatsächlich gab es verschiedene Leute, die mich angesprochen haben, gesagt, Mensch, da ist jemand, dessen Archiv später wieder auftaucht, nach dem Tod und wo im Nachgang etwas passiert, was diese Person zu Lebzeiten nicht erlebt hat. Ja, da ist natürlich einiges an Material noch vorhanden. Ich glaube aber, dass House of Bondage das Kernstück ist. Das ist das, wofür er gebrannt hat. Und das ist Lebenswert, diese Lebensaufgabe, die er für sich gesehen hatte. Und einer der Gründe, warum er vielleicht die Fotografie aufgegeben hat und auch so desillusioniert war, war sicherlich auch, das Buch war ja ein Riesenerfolg, auch geschäftlich. Es hat sich verkauft, er hat eine super Resonanz bekommen. Aber das, was er sich gewünscht hat, dass die Vereinten Nationen intervenieren, um diese Missstände in seiner Heimat zu beenden, hat nicht stattgefunden. Und ein anderer Grund kann auch sein, dass er gehofft hat, ein Amerika der Gleichheit und Unabhängigkeit und Freiheit vorzufinden und sich als Schwarzer natürlich dann in den Vereinigten Staaten der 60er Jahre wiedergefunden hat, in einem Land von fehlendem Rassismus oder Gleichheit, für die schwarze Bevölkerung natürlich nicht reden konnte. Mhm. Das sind sicherlich zwei Dinge gewesen, die ihn so ein bisschen in die Hoffnungslosigkeit eben getrieben haben. Aber ich glaube, das ist das Kernstück. Er hat ja dann auch in den USA noch 2 Werkgruppen gemacht, im Auftrag der Ford Foundation. Das eine ist die schwarze Bevölkerung in Harlem und das andere ist die schwarze Bevölkerung in Südstaaten, was natürlich für ihn auch nahezu traumatisch war, dort zu arbeiten als Schwarzer in dieser Zeit. Und dazu wird es ein zweites Buch geben. Das erscheint, ich glaube, im Herbst. Und unsere Ausstellung tourt nach London zur Photographer's Gallery und parallel wird Autograph in London dann diese Arbeiten aus Amerika zeigen.
Annemarie Beckmann, Kuratorin der Ausstellung Ernest Cole, House of Bondage. Die Ausstellung ist im Unternehmenssitz der Deutschen Börse AG in Frankfurt-Eschborn. Nur nach vorheriger Anmeldung zu sehen, aber es hört sich so an, als würde sich das lohnen. Vielen Dank, Frau Beckmann.
Vielen Dank Ihnen.
Fotografische Zeugnisse ganz anderer Art hat uns Alice Springs hinterlassen. Unter diesem Pseudonym arbeitete June Newton jahrzehntelang. Die Frau also, die mit Helmut Newton verheiratet war und vor 2 Jahren gestorben ist. In den 1970er Jahren fing sie an zu fotografieren, hatte den kulturellen Jetset von Catherine Deneuve bis Yves Saint Laurent vor der Linse und sie entwickelte ihren ganz eigenen Stil. Jetzt zum 100. Geburtstag zeigt das Museum für Fotografie in Berlin auch bislang unveröffentlichte Bilder. Am Telefon ist der Leiter Matthias Harder. Guten Abend, Herr Harder.
Guten Abend.
Was ist denn neu in dieser Alice Springs Ausstellung?
Das sind sehr, sehr viele Bilder, die wir noch nie gezeigt haben, die wir nämlich gefunden haben in unserem eigenen, in dem hauseigenen Archiv, nachdem wir das gesamte Material aus Monte Carlo zurückgeführt haben nach Berlin in die Helmut-Newton-Stiftung. Also einmal sind das die ganz frühen Fotos von June Newton, die sie zeigen, als sie noch Schauspielerin war. Denn das ist ja vielleicht nicht jedem bekannt und jeder bekannt. Sie ist eine ausgebildete Schauspielerin, als Helmut Newton sie traf 1947 in Melbourne, als er ein eigenes Fotostudio eröffnete, sein erstes, als sie ihm gemodelt hat und die beiden verliebten sich, sie half ihm dann auch in der Dunkelkammer, sie heirateten und dann fotografierte er sie immer wieder. Und diese ganzen frühen Bilder, die sieht man das erste Mal und zusätzlich eben auch viele Bilder von June Newton auf der Bühne als Schauspielerin. Und später, also in den späteren Jahrzehnten, in den späteren Räumen, in weiteren Räumen in diesem Ausstellungsparcours sieht man immer wieder auch ganz viele neue Porträts, bisher ungezeigte Porträts von Schauspielern, Schauspielerinnen, Regisseuren, Regisseurinnen und dem kulturellen Jetset.
Was würden Sie denn sagen, was ist der Blick von Alice Springs, der spezielle, den sie sich da erarbeitet hat im Laufe der Zeit?
Man sieht, mit welcher großen Empathie sie sozusagen herangeht. Das sind Menschenbilder voller Empathie. Sie öffnet uns den Menschen und das Verrückte ist, dass die Bilder, dass die Menschen, die jetzt in unseren Räumen hängen, durch die Kamera von June Newton in den 70er, 80er, 90er Jahren auf uns im Ausstellungsraum schauen. Und dieser offene Blick, der vertrauensvolle Blick, der sozusagen auf einer Seelenverwandtschaft zu ruhen scheint, der wird bis heute transportiert und das ist das Augenöffnende in dieser Art von Fotografie.
Alice Springs ist June Newton. Warum hat sie unter diesem Pseudonym gearbeitet? Wollte sie sich ganz bewusst loslösen von diesem Namen Newton und nicht als Ehefrau von Helmut dastehen?
Das ist eine ganz kuriose Geschichte. Also sie ist geboren als June Brown. Dann wird sie Schauspielerin unter dem Namen June Brunel. Sie trifft Helmut und heiratet ihn und dann wird sie zu June Newton. Und dann beginnt sie zu fotografieren. Und dann gibt es diese, es ist eine Legende, es ist sozusagen eine kolportierte Geschichte. Dann gibt es dieses Gespräch zwischen den beiden. Moment mal, sagt er, es kann nur einen Newton geben in der Familie, der fotografiert. Such dir bitte einen anderen Namen. Und dann treffen die sich zum Abendessen mit John Seberg und ihrem Freund. Und dann wirft sie eine Pinnnadel auf die Karte von Australien. Die landet in der Kleinstadt Alice Springs. Und schon ist ein neuer Name geboren. So die Legende.
Alice Springs, beziehungsweise June Newton, hat ja das Werk von Helmut ebenfalls betreut. Als künstlerische Direktorin hat seine Arbeiten begleitet. Es ist ja eigentlich auch schon ein Vollzeitjob. Konnte sie ihr eigenes Schaffen überhaupt so richtig ernsthaft vorantreiben?
Oh ja, also das ist, wir haben hier das Gesamtwerk von ihr, wir haben die ganzen Kontaktbögen, wir haben alle Negative, wir haben Tausende von fotografischen Abzügen hier bei uns in der Stiftung, denn wir sind tief ins Archiv eingestiegen, genau wie wir es für die Retrospektive von Helmut Newton zu seinem 100. Geburtstag gemacht haben. Und wir haben, sagen wir mal, wirklich dolle Sachen herausgeholt aus dem Archiv. Viele Porträts von Michel Foucault zum Beispiel. Ich wusste nicht, dass sie Michel Foucault fotografierte. Das hat sie für Vanity Fair gemacht. Es gibt Liam Neeson, Bilder von ihm. Es gibt viele andere Schauspieler und Schauspielerinnen aus dem Fashion-Business, Menschen, die jetzt sozusagen hier dazukommen. Es gibt eine ganz wunderbare Aufnahme von Karl Lagerfeld in seiner Villa La Vigie, ganz in der Nähe, wo die beiden gelebt haben, ja seit 1981, also sozusagen in Sichtweite. Das ist noch Monte Carlo, aber eigentlich schon Frankreich. Und Caroline von Monaco mit ihrem kleinen Sohn Andrea auf dem Arm steht neben Karl Lagerfeld. Das ist eine unglaubliche Arbeit, die im Grunde genommen auch etwas kunsthistorisch und christliches sozusagen implementiert in diese Bildaussage. Caroline mit ihrem Sohn sieht aus wie Maria mit dem Kind und Karl Lagerfeld wird gewissermaßen zu Josef. Und im Hintergrund, im Bildhintergrund, das sind natürlich Dinge, die sie nicht eins zu eins übersetzt hat aus der christlichen Ikonografie, aber sie hat genau wie Helmut Newton eine unglaubliche Bibliothek gehabt mit sehr, sehr vielen Kunstbänden, sehr, sehr vielen Fotografiebänden. Und die waren ein sehr aufgeschlossenes, kulturell sehr aufgeschlossenes Ehepaar, was ganz viele kulturelle Dinge mit hat einfließen lassen in ihr eigenes Werk.
Diese lange Ehe, diese lange Liebesbeziehung, gab es in der eigentlich auch Phasen der Konkurrenz?
Ich würde mal sagen, nein. Das ist eher so ein symbiotisches Miteinander. Keiner konnte ohne den anderen oder die andere. Sie sind beide zusammen zu denken. Und das sehen wir ganz schön auch im ersten Raum, wo sie mit diesen gegenseitigen Porträts. Es ist, sagen wir vielleicht ein spielerisches Miteinander entstanden, als es darum ging, das gemeinsame Buch Us and Them auf den Markt zu bringen. Denn da geht es ja genau um die Gegenüberstellung eines Menschen in zwei Sichtweisen. Also Alice Springs fotografiert Charlotte Rampling und Helmut Newton macht es. Alice Springs fotografiert Caroline von Monaco oder Catherine Deneuve oder Yves Saint Laurent und Helmut Newton macht es. Und diese beiden Bilder sind in Gegenüberstellung in diesem Buch damals erschienen und jetzt eben auch bei uns an der Wand. Und in diesen jeweiligen Bildbahnen sieht man unglaublich schön, wie die beiden inszeniert haben. Nämlich June gar nicht und Helmut extrem. Und June war immer an der Seele des Menschen interessiert, an der Aura des Menschen, an der Wirkung, an der Ausstrahlung, an dem offenen Blick. Und Helmut Newton, auch ein bisschen, aber in erster Linie an einer ganz konkreten Inszenierung dieser Person, die, sagen wir mal, mit diesem Image des Menschen spielt. Er hat sie auf der einen Seite bestätigt oder es bestätigt dieses Image oder dieses Klischee, was um diesen Menschen herum aufgebaut worden ist und hat es dann auch wieder hinterfragt. Also seine Porträts sind sehr psychologisch angelegt, während June sehr, sehr offen und ja mit großer Empathie auf die Menschen zugegangen ist und die haben es ihr sozusagen, ja, die haben diesen Blick auf sie selbst beantwortet mit eben solcher Empathie.
Matthias Harder vom Museum für Fotografie, das jetzt anlässlich des 100. Geburtstags von Alice Springs eine Retrospektive zeigt, zu sehen bis zum 19. November. Vielen Dank.
Sehr gerne.
800 Jahre lang sind im Landkreis Mansfeld-Südharz Kupfer und andere Erze abgebaut worden. Der Bergbau war die Haupteinnahmequelle der Region und erlebte zu DDR-Zeiten seinen Höhepunkt. Dann kam der Mauerfall und alles ging bergab. Der Bergbau wurde eingestellt, es folgten hohe Arbeitslosigkeit und Abwanderung. Eine gebeutelte Ecke in Deutschland, also eine, in der nun zum dritten Mal das Werkleitz-Festival stattfindet, und zwar in Widerstedt, dem Geburtsort von Novalis. Werkleitz, das steht für Film- und Medienkunst. Der Verein hat sich vor 30 Jahren gegründet und hat stets einen guten Riecher bewiesen, was wichtige Themen und Orte betrifft. Unser Korrespondent in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach, hat sich einen Überblick verschafft.
Ein dunkles Kellergewölbe im Rittergut von Schriftsteller und Salinendirektor Novalis. Es ist ein passendes Ambiente für die Installation von Viktor Brimm. Zu sehen auf einer Leinwand im Cinemascope-Format ein stillgelegter Bergwerkschacht aus dem Mansfelder Land. Die Kamera bewegt sich im Suspense-Modus ganz langsam vorwärts. An den Wänden schimmert rotes und grünes Kupferoxid.
Das ist eine Schachtanlage, die in den 90ern geschlossen wurde. Und mich hat interessiert, was ist eigentlich übrig geblieben, jetzt nach 800 Jahren alten Bergbau-Kupfertradition oder Kupferbergbau selbst. Wie vermischen sich die Gesteine und Elemente und auch die toxischen Materialien, die jetzt zurückgelassen worden sind.
Sagt Viktor Brimm, Jahrgang 87, geboren in Usbekistan, aufgewachsen in Mecklenburg-Vorpommern. Der Medienkünstler hat sich vorher mit der größten Diamantmine der Welt in Sibirien beschäftigt, nun also der Kupferbergbau im Mansfelder Land. Die von Brimm installierten Luftschläuche im Kellergewölbe passen gut zu den Luftröhren im Video vom verlassenen Bergwerkschacht. Alles ziemlich düster. Silbrig leuchtend dagegen die Kupferschlacke von Viktor Brimm, die er mittels Fotogrammetrie digital eingescannt und grafisch verändert hat.
Ja, vor allem Kupferbergbau ist ja auch wieder aktuell, weil ja auch die ganzen E-Autos ja auch wieder Kupfer brauchen für die Leitung. Und es ist also schon wieder ein Material, was eigentlich wieder durch den wirtschaftliche Nachfrage auch wieder relevant ist.
Das Werkleitz-Festival Mein Schatz beschäftigt sich künstlerisch mit dem Bergbau im Mansfelder Land. Das Ganze im alten Novalis-Gemäuer von Schloss Oberwiederstedt. In einem alten Kornspeicher zu sehen, eine Bergwerkslore von innen so verspiegelt, dass man das Gefühl hat, man schaut in einen unendlich tiefen Bergwerkschacht. Das Werk Glück auf kommt von der venezolanischen Künstlerin Anna Alenzo.
Es geht um diese Unendlichkeit, ne? Dass man in der diese Idee, dass die Ressourcen unendlich sind. Aber hier ist eine Illusion auch, ne? Diese Minen, das nicht existiert, aber unendlich sind.
Venezuela, Brasilien, Island. Aus ganz verschiedenen Ecken der Welt kommen die 10 Künstler, die in Widerstedt ihre Interpretationen aufs Mansfeldische liefern und sich mit der Frage beschäftigen, welche Schätze kann man dort zutage fördern? Darunter sind auch skurrile Arbeiten, zum Beispiel die von Carsten Bott, bekannt für sein Archiv für Alltagsgegenstände. Bott hat sich mit einem Hettstädter Schrottsammler zusammengetan und Altmetalle thematisch sortiert. Von der Wieso-Steuer-CD aus dem Jahr 2010 über Gießkannen bis zu einem Miniaturmodell des Palasts der Republik. Es mutet bisschen an wie auf einem Flohmarkt. Das Publikum im 1000-Einwohner-Ort Widerstedt, Einheimische und Kunstinteressierte aus Halle und Leipzig.
Das ist schon außer drei, ja, ja. Das erleben wir nicht oft, sowas. Aber es ist toll gemacht, es ist wirklich super gemacht.
Ja, ziemlich interessant, also was es hierher geschafft hat, auf jeden Fall. Und auch in dem Kontext von den mittelalterlichen Gebäuden und so, dann eigentlich ja oft relativ moderne Kunst zu sehen oder zeitgenössische Kunst.
Für den Medienkunstverein Werkleitz aus Halle ist es bereits das 3. Festival im Mansfelder Land. Einer Region, die im strukturschwachen Sachsen-Anhalt noch einmal die rote Laterne trägt. Mansfeld-Südharz ist am stärksten von der Überalterung in Sachsen-Anhalt betroffen. Der ärmste Landkreis Deutschlands besitze allerdings einen Reichtum, den Großstädte nicht haben, sagt Daniel Herrmann, einer der beiden Kuratoren des Festivals, nämlich Raum.
Was ich hier beobachten kann, dass es der Wahnsinn ist, dass man im Paulusviertel in Halle, historisches, gründerzeitliches Viertel, also irgendwie sich um den Gartenplatz streitet. Und die Leute, die stellen hier einfach mal 3 Autos auf ihre Wiese und machen Barbecue-Abend. Und das ist ein Potenzial.
Das Mansfelder Land ist eine weithin sichtbar vom Menschen geprägte Landschaft. Die pyramidenförmigen Abraumhalden zeugen von der Vergangenheit, die zahllosen Windräder von der Gegenwart. Das Festival Mein Schatz ist eine künstlerische Würdigung dieser Region, die sonst selten im Fokus steht. Mit dieser 3. Festivalausgabe hier in dieser Region findet die künstlerische Bergbautrilogie von Werkleitz ihren Abschluss. Doch in der Region wollen die Macher bleiben. Demnächst jährt sich das 500. Jubiläum der Bauernkriege. Der Schauplatz, das Mansfelder Land. Kurator Daniel Herrmann will dann mit Werkleitz wieder vor Ort sein und einen globalen Blick auf die regionale Landwirtschaft werfen.
Es geht also weiter mit Werkleitz im Mansfelder Land. Die aktuelle Ausgabe mit Ausstellung, Filmen und Spaziergängen, die läuft noch bis zum 18. Juni.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Ja, die Kulturnachrichten kommen heute von Caroline Kuban.
Nach der zunehmenden Kritik am Umgang des Rammstein-Sängers Till Lindemann mit Frauen hat sich die Band selbst zu Wort gemeldet. Die Veröffentlichungen der letzten Tage und die damit verbundenen Vorwürfe hätten sie alle sehr getroffen. Und man nehme diese Vorwürfe außerordentlich ernst, schrieb Rammstein auf Instagram. Es sei der Band wichtig, dass sich die Fans sicher fühlen könnten, hieß es weiter, sowohl vor als auch hinter der Bühne. Die Band habe ein Recht darauf, nicht vorverurteilt zu werden. Rammstein ist gerade auf Europatour. In Weimar ist der bundesweite UNESCO-Welterbetag eröffnet worden. Die frühere Residenzstadt zählt zu den inzwischen 51 deutschen Welterbestätten. Die Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission, Maria Böhmer, sagte bei der Eröffnungsrede, Welterbestätten seien Orte der Begegnung und des Austauschs sowie von Toleranz und Wertschätzung. Das weltweite Netzwerk von 1157 Welterbestätten leiste damit einen unverzichtbaren Beitrag zu Völkerverständigung und Frieden. Zugleich warnte Böhmer vor den Auswirkungen des Klimawandels. Michael Hesse.
Welterbestätten sind in Gefahr. Aus Sicht von Maria Böhmer muss alles dafür getan werden, sie zu schützen. Der Klimawandel zeige sich besonders in Parkanlagen wie in Weimar, Potsdam oder Dessau-Wörlitz. Trockenheit wirke sich enorm auf die teils über 100 Jahre alten Pflanzen aus. Böhmer wirbt für ein Umsteuern in der Klimapolitik hin zu nachhaltigem Handeln. So könnten Welterbestätten zu Laboren der Nachhaltigkeit werden.
Der französische Nouvelle Vague-Regisseur Jacques Rosier ist tot. Er starb bereits am 2. Juni im Alter von 96 Jahren, wie die französische Zeitung Le Monde berichtet. Rosiers Filmdebüt Adieu Philippines von 1962 gilt als wichtigstes Werk der Nouvelle Vague und als treffende Momentaufnahme einer jungen Generation mit ihrer Angst vor dem Algerienkrieg. Nach Adieu Philippines blieb Rosiers Schaffen überschaubar. 1986 wurde er für seinen Film Man Océan Express mit dem Jean Vigo-Preis ausgezeichnet. In Hongkong haben Polizisten am Jahrestag des Tiananmen-Massakers zahlreiche Menschen verhaftet. Unter den 23 Festgenommenen sind auch die als Großmutter Wong bekannt gewordene Alexandra Wong sowie der prominente Oppositionelle Chan Po-ying. Ihnen werden aufrührerische Absichten und Störung des öffentlichen Friedens vorgeworfen, teilte die städtische Polizei am Abend mit. Hongkong war lange die einzige Stadt in China, in der noch Mahnwachen stattfinden konnten, bis sie vor 3 Jahren auch dort verboten wurden. In Peking hatten die Behörden den Zugang zum Platz des Himmlischen Friedens stark eingeschränkt. Dennoch versammelten sich viele Menschen. In China ist das Gedenken an das Tiananmen-Massaker verboten. Am 4. Juni 1989 waren hunderte Menschen getötet worden, nachdem die chinesische Regierung Panzer gegen friedlich Demonstrierende eingesetzt hatte.
Antiken Sammlungen sind nicht nur in öffentlichen Museen zu bewundern, sondern zum Beispiel auch im Archäologischen Institut der Uni Göttingen. Zumindest war das bis vor wenigen Tagen so. Es handelte sich um die älteste private Sammlung antiker Skulpturen in Deutschland und auch die einzige, die vollständig erhalten blieb. 50 Marmorskulpturen aus römischer Zeit, die der adelige Sammler Graf Wallmoden 1765 zusammengetragen hatte. Inzwischen sind sie im Besitz von Ernst August von Hannover und er hat den Leihvertrag mit der Uni zum 1. Juni gekündigt. Nun könnte man sagen, na und? Aber für die Uni Göttingen ist das ein herber Verlust. Darüber sprach ich mit Daniel Kräbler, Dozent und Kustos der Sammlung Wallmoden. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Kräbler, ist die Sammlung denn jetzt schon abgeholt worden?
Ja, so alle Skulpturen sind in Kisten verpackt worden und mit einer Kunstspedition weggebracht worden. Das handelt sich, wie Sie schon sagten, um größtenteils römische, also echt antike Skulpturen oder Skulpturen, die Wallmoden für antik erachtet hat. Mhm. Also das ist ein sehr interessantes Zeugnis für ein anderes Verständnis von Original, was im 18. Jahrhundert noch herrschte, noch nicht so rigoros. Es kam darauf an, auf die Form, ob die jetzt wirklich in der Antike entstanden war oder im Sinne der Antike, das war noch nicht so eine scharfe Trennung.
Ja, man stellt sich vor, dass da ein Sammler einfach entschieden hat, was ihm gefällt und was nicht, oder?
Ja, wobei man sagen muss, Wallmoden hatte den besten Berater überhaupt an der Hand, den er sich nur wünschen konnte. Also er hatte eben eine sogenannte Grand Tour durch Europa gemacht, die immer den Höhepunkt mit einem längeren Aufenthalt in Rom hatte. Und dort in Rom saß Johann Joachim Winckelmann, den man ja gerne als den Vater der Archäologie bezeichnet. Und wie andere hochrangige Adlige wurden sie von Winckelmann sozusagen betreut während ihrer Zeit in Rom, der sie dann überall herumführte, in den Ausgrabungsstätten, also in den Ruinen, auch in den großen Sammlungen im Vatikan. Und gleichzeitig hat Winckelmann Wallmoden auch Ratschläge erteilt, was interessant wäre für ihn, wenn er sich jetzt eine eigene Sammlung zusammenstellen will. Und die englischen Edelleute der Zeit, da war es schon gang und gäbe, solche Reisen nach Italien zu machen und dort dann auch eine Antikensammlung mitzubringen. Das Besondere an Wallmoden ist, dass er der Erste war, der dann das nicht nach England, sondern nach Deutschland gebracht hat.
Er hat es nach Deutschland gebracht und wie kamen die dann an die Universität?
Ja, das war dann sehr viel später. Also sie waren dann von ihm selber in Hannover wo er ja auch herstammte, da war er geboren worden. Und Walmoden hat dort eine große Rolle gespielt, hatte allerdings dann verschiedenes Pech, war unter anderem dann auch sehr verschuldet bei seinem Tod, sodass, als er 1811 starb, die Erben sich gezwungen sahen, alle Kunstschätze zu verkaufen. Manches wurde bei Auktionen zerstreut, aber die Antikensammlung blieb insgesamt en bloc erhalten, weil sie so, wie sie war, gekauft wurde vom Welfenhaus. Der Großvater des heutigen Eigentümers, der auch schon Ernst August hieß, der ja hatte wohl großes Interesse, das auch der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und deshalb sind wir natürlich der Welfenfamilie sehr dankbar, dass das dann so lange gehalten hat und immer öffentlich zu sehen war.
Herr Gräbler, wir sind ja auf diese Geschichte, auf diesen Abzug der Sammlung aufmerksam gemacht worden von Studierenden, die sich engagiert haben, eine E-Mail geschrieben haben. Was verliert denn die Uni Göttingen, das Archäologische Institut, mit dieser Sammlung?
Ja, das ist in der Tat ein herber Verlust für uns, weil die Sammlung wunderbar unsere vorhandenen, sehr umfangreichen Sammlungen ergänzt hat. Berühmt ist Göttingen vor allem für seine riesige Sammlung von Gipsabgüssen antiker Skulpturen. Da besitzen wir eine der größten derartigen Sammlungen weltweit mit über 2000 Abgüssen. Aber das sind eben nur Abgüsse. Das heißt, bestimmte Fragestellungen kann man wunderbar mit Abgüssen beibringen, lehren, aber manches auch nicht, eben was die Materialität einer Marmorskulptur betrifft, was gerade im Fall Walmodens wichtig ist, weil das eben zeitgenössisch ergänzte Skulpturen sind mit ihren Vervollständigungen, die berühmte Bildhauer damals angebracht haben, ab 1765. Das ist ein sehr besonderes Eigenschaft dieser Walmodensammlung, dass sie alle diese Ergänzungen bewahrt hat, die in großen Museen oft später entfernt wurden. Und dort kann man diese interessante Ergänzungspraxis des 18. Jahrhunderts am Original durch genauen Vergleich der verwendeten Marmorsorten und so weiter erkunden und das eben üben mit den Studierenden, dass sie so einen Blick dafür bekommen, was authentisch antik ist, was ergänzt ist, was überarbeitet ist. Man hat teilweise auch sehr drastische Methoden verwendet, mit Säure zu reinigen und so. Alle diese Spuren an der Oberfläche, die lassen sich natürlich nur an den Originalen und nicht an den Gipsabgüssen untersuchen. Deshalb ist diese Sammlung einfach unglaublich wertvoll für uns gewesen, auch für den Unterricht.
Herr Gräbler, wenn ich Sie richtig verstehe, handelt es sich da bei diesen Ausbesserungen im Prinzip um eine Sache, die nicht so ganz state of the art ist, aber gerade deshalb interessant, ja?
Ja, also ganz typisch, dass man im 18. Jahrhundert noch nicht, so wie wir das heute gewohnt sind, die Funde so in ihrer fragmentarischen Art, wie sie aus dem Boden kommen, jetzt ins Museum stellen wollte und dann eben als Zeugnisse, als Relikte gewissermaßen betrachtet, sondern man wollte ja schöne Kunstwerke haben. Und deshalb gehört es damals selbstverständlich dazu, dass man abgebrochene Nasen und andere fehlende Teile, das hat ja man damals als sehr unschön empfunden, die einfach so zu lassen, hat dann das ergänzt. Und so ein Adliger wie Walmoden hat natürlich Wert darauf gelegt, dass das keine billigen Ergänzungen war. Es sollte auch ordentlich in möglichst gut passendem Marmor ergänzt werden. Um das aber anzubringen, mussten die Schnittflächen abgesägt werden, begradigt werden. Das ist also eine ganz interessante, auch technikgeschichtliche Seite dieses Betriebs, die man eben gerade an der Sammlung Walmoden noch gut sehen kann. Und wir hoffen natürlich jetzt sehr, dass es auch in Zukunft irgendwie möglich sein wird, an diesen Originalen zu forschen, auch wenn sie jetzt leider eben nicht mehr in Göttingen sind.
Tja, wo sind sie denn jetzt eigentlich und was passiert mit denen?
Ja, sie wurden jetzt, wie gesagt, abgeholt aus Göttingen und an einen uns nicht genauer bekannten Bestimmungsort, der aber in der Nähe von Hannover liegen soll, in ein Depot gebracht. Aber nähere Informationen liegen uns in Göttingen dazu nicht vor.
Daniel Gräbler, Dozent und Kustos der Sammlung Walmoden, vielen Dank für das Gespräch. Die Beschäftigung mit KI, mit künstlicher Intelligenz, ist auch aus dem Kunstbetrieb nicht wegzudenken. Die Akademie der Künste in Berlin zeigt nun Arbeiten ihrer internationalen StipendiatInnen, die sich mit dem revolutionären Potenzial, aber auch den ethischen Problemen von Artificial Intelligence beschäftigen. Broken Machines and Wild Imaginings eröffnet spielerische Konzepte und poetische Welten von Tiefseekabeln, Körperflüssigkeiten bis hin zu Dialekterkennungsmaschinen. Mein Kollege Wladimir Balzer war für Fazit dort.
Ja, die künstliche Intelligenz ist da. Aber sie dominiert nicht. Sie hat nicht das letzte Wort in dieser Ausstellung in der Berliner Akademie der Künste am Hanseatenweg. Die jungen Künstlerinnen aus aller Welt nutzen sie, arbeiten sich an ihr ab, ironisieren sie, aber sie sind keine Gegner. Und schon gar nicht sind die Künstler Opfer. Kuratorin Clara Herrmann sagt es so.
Das ist auch was KI nicht ersetzen kann, wenn man jetzt schon über Kreativität und KI spricht, nämlich künstlerische Gemeinschaften, die Werte verhandeln, sich austauschen, ausprobieren, zusammenkommen.
Dann los. Fast magisch zieht es einen in einen Raum, in dem Künstlerinnen und Software-Expertinnen die Feuchtigkeit aus ihren Slips nutzen, um durch eine künstliche Intelligenz fantastische Gärten entstehen zu lassen. Softwareentwicklerin Iu Bissek hat hier mit ihren Kolleginnen einen sicheren Raum geschaffen, wie sie sagt, wo sie in Ruhe über das Verhältnis von Intimität und Technologien nachdenken können.
We wanted to have like a space where we can really try to think and experiment with intimacy and technology in a more safer space.
Auf Sitzkissen kann man sich in einem rund aus Stoffbahnen wechselnde, farbenfrohe Naturbilder anschauen. Wasser, Pflanzen, Inseln. Alles bewegt und verändert sich.
Auf jeden Fall ist es hier ein richtig chilliger Space.
Petja Ivanova ist auch beteiligt an diesem Projekt. Sie hat Sensoren in ihrer Unterwäsche Daten liefern lassen für die Kunst.
Früher habe ich immer so zwei Nägel in die Erde gesteckt und den Widerstand gemessen, um zu wissen, wie feucht die Erde ist. Und jetzt mache ich quasi einfach zwei Nodes in den Slip und dann gucke, wie der Widerstand zwischen den Nodes ist sozusagen. Also je feuchter, desto weniger Widerstand, desto mehr Strom fließt. So funktioniert es mit dem Sensor. Genau. Und jede Unterhose bezieht sich quasi auf jede Welt. Also es sind eher so, hat symbolischen Charakter. Hier hat es mehr so mit dem Ekligen der Vulva zu tun. Ne? Hier ist noch so, und der Verbindung zur Erde und zur Gaia und zur Natur, als dieses Naturalisierte des Weiblichen. Genau, deswegen gibt es hier diesen Pilz.
Je nach Feuchtigkeitsgehalt reagiert die Software und mischt diese Informationen mit den Daten einer fantastischen Landschaft zu etwas sehr Persönlichem.
Es gibt verschiedene Parameter, es gibt das Wetter, es gibt die Tageszeit, es gibt Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Wir nehmen die Parameter aus den Unterhosen, kollagieren eigentlich dann die Welten.
Wer diesen Raum verlässt, was man übrigens ungern tut, landet schnell bei Sarah Ziston. Die US-Amerikanerin berät nicht nur die Politik in Sachen künstliche Intelligenz, sie ist auch Programmiererin und Künstlerin. Auf dem Boden liegt, komplett gehäkelt, ein begehbares Labyrinth aus Wolle. Sie hat es 3 Monate lang selbst gehäkelt. Für sie war es eine Meditation, wie sie sagt, obwohl sie gar nicht so handwerklich veranlagt ist. Aber dieses Repetitive, meint sie, das hat sie beruhigt.
I'm not a crafty person normally, but I found it really meditative and this repetitive motion very soothing.
Mit diesem äußerst aufwendigen Labyrinth zeigt sie die Verknüpfungen, die es für eine künstliche Intelligenz braucht, um zu funktionieren. Wie viel menschliche Arbeit in ihr steckt, die am Ende doch gemacht werden muss. Etwa mit billigen Arbeitskräften, die Algorithmen füttern. Sarah Ziston hat ebenso ein alternatives ChatGPT entwickelt, das sie auf einen Monitor im Vergleich zum Original zeigt. Sie hat ihre künstliche Intelligenz zum Thema Queerness gefüttert und negative Begrifflichkeiten vermieden. Statt Schmerzen und Problemen ist dort von Befreiung und Gleichberechtigung die Rede.
You know, every time I'm using this system and it doesn't recognize queerness or it doesn't recognize another life experience because of where it's collecting its data and how it the viewpoints that have been put into it, that's narrowing the field of what's possible for how to live.
Ihre Erfahrung ist, sagt sie, dass die klassische künstliche Intelligenz Queerness nicht ausreichend erfasst, weil sie sich eben nur aus bestimmten Quellen bedient. Das schränkt den Blick dafür ein, wie unterschiedlich Leben sein kann, sagt sie. Der Klangkünstler Pedro Oliveira hat wiederum einen seltenen Synthesizer aus DDR-Produktion reaktiviert und dort Stimmen manipuliert. Das System basiert auf denselben Parametern wie die Dialekterkennung heutiger deutscher Asylbehörden, die regionale Identitäten von Menschen erkennen soll, die ohne Papiere ankommen.
It's material. And because it is material, it's actually doing something to sound.
Wichtig ist für Pedro Oliveira, die Körperlichkeit des Filters offenzulegen, wie er sagt, und damit zu zeigen, dass er Klang verändert. Was für ihn bedeutet, dass es eben nicht so ist, dass man Klang reingibt und dann einfach Ergebnisse herausbekommt, sondern dass der Filter immer etwas dazu gibt, wie er erzählt.
So it adds character.
Wer sich in dieser Ausstellung umschaut, der sieht, dass all diese jungen Künstlerinnen keine Angst vor der künstlichen Intelligenz haben, sondern sie lustvoll analysieren, zerlegen und selbstbewusst wieder neu zusammensetzen.
Broken Machines and Wild Imaginings. Bis zum 9. Juli ist die Ausstellung über künstliche Intelligenz in der Akademie der Künste zu sehen. Wladimir Balzer berichtete und Klaus Pokatzky hat in die Feuilletons von morgen Montag, den 5. Juni, geschaut.
Friedrich Merz hat es wieder getan, steht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er kritisiert das Gendern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, schreibt Michael Hahnfeld und zitiert den CDU-Vorsitzenden. Mit jeder gegenderten Nachrichtensendung gehen ein paar hundert Stimmen mehr zur AfD. Da hier in der Kulturpresseschau jetzt nicht gegendert wird, gehen dann hoffentlich wenigstens ein paar Dutzend Stimmen mehr zu anderen Parteien, zu denen, die unser Grundgesetz und seine Werte genauso schätzen wie der Kulturpressebeschauer. Für Facebook ist sie zu jung, lesen wir in der Neuen Zürcher Zeitung über eine beeindruckende Angehörige der Generation Z, also der zwischen 1997 und 2012 Geborenen. Mit nur 22 Jahren hat Valentina Vapo bereits ein Praktikum bei der New York Times gemacht, einen Politik-Podcast moderiert und sich zu einer der bekanntesten Influencerinnen Deutschlands gemausert. 85.000 Follower auf TikTok, 90.000 Follower auf Instagram, 140.000 Abonnenten auf YouTube, schreibt Matthias Niederberger. Und das versteht auch der Kulturpressebeschauer, der für Facebook alt genug ist. Vapo, erfahren wir aus der Neuen Zürcher, trinkt, raucht, konsumiert gelegentlich Drogen und sie spricht offen darüber. Und somit werde sie zum Gegenmodell zu all den glücklichen, disziplinierten Health- und Fitness-Influencern, die ihren Tag mit einem Workout starten und einem Goodnight-Celery-Smoothie beenden. Wir sind der Neuen Zürcher dankbar, dass wir nun nach weiteren Recherchen im Internet gelernt haben, dass ein Celery-Smoothie ein Mixgetränk aus Sellerie ist und Workout sich auch mit Trainieren übersetzen ließe. Und wir fragen uns, ob wir statt solcher neumodischer Digitalsprache nicht fast schon lieber gendern würden. Zu sehr sind wir eben geprägt von einer schlichten, deutlichen Sprache, wie wir sie etwa schon im Schüleralter in der guten alten Bibel lernen durften, also in einem der am schlimmsten von Sex beherrschten Bücher überhaupt. Das meint jedenfalls eine Gruppe von Eltern im US-Bundesstaat Utah und hat durchgesetzt, dass die Heilige Schrift aus Schulbibliotheken von Grund- und Mittelschulen entfernt werden muss, wie wir aus der Frankfurter Allgemeinen erfahren. Eine Berufungsklage gegen das Bibelverbot in Utah ist bereits anhängig, schreibt Nina Rehfeld. Seit bald 2 Jahren, so der amerikanische Penn, nimmt die Zahl der aus Schulbibliotheken und kommunalen Büchereien entfernten Titel zu LGBTQ-Themen, Rassismus oder Feminismus zu, lesen wir im Berliner Tagesspiegel. Für das erste Schulhalbjahr 2022/23 registrierte der Penn 1477 Bookbans, also verbotene Bücher. 28% mehr als im Halbjahr davor. Tendenz steigend. Zu den indizierten Büchern gehören Klassiker von Margaret Atwood, Toni Morrison und J.D. Salinger, Anne Franks Tagebuch und Harry Potter, schreibt Christiane Peitz in ihrer Kolumne über Freiheitsrechte und Zensur. Doch wo die Zensur droht, naht das Rettende auch. Die berühmte New York Public Library hat eine Initiative gegründet. Books Unbanned, also unverbotene Bücher heißt sie. 13- bis 21-Jährige aus allen US-Staaten können sich jeden Titel aus dem Bestand kostenfrei als E-Book ausleihen. Der Bibliotheksausweis wird online ausgestellt.
Das war die Kulturpresseschau von Klaus Pokatzky und das war Fazit. Die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.